Herzlich willkommen zu Kunststoffe, dem Podcast des Kunsthaus Wien. Kunststoffe. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Greca Meloni, Kultur- und Sozialanthropologin, Filmemacherin und Forscherin. Unser Thema ist, wie entstehen Wahrnehmung und Narrative der Natur in unserer Gesellschaft und wie passt es zu Ausstellungen wie Normale Katastrophe von Julius von Bismarck? Und am Anfang eine kleine Einladung an euch, nämlich am Mittwoch, den 14. Jänner 2026 um 18 Uhr gibt es auch eine Führung mit Greca durch die Ausstellung in unserem neuen Format im Dialog. Greca, vielen Dank, dass du da bist. Du bist Kultur- und Sozialanthropologin, beschäftigst dich also per Definition mit der Wissenschaft vom Mensch und dessen Entwicklung. Dein besonderer Fokus liegt dabei auf Umweltanthropologie, also der Verbindung von Mensch und Umwelt, und Multispezies-Ethnographie, also der ganzheitlichen Erforschung von Mensch, Tier, Natur und Kultur. Könntest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erzählen, wie du zur Anthropologie gekommen bist und was das Fach eigentlich ist?
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist meine erste mal in eine Podcast auf Deutsch und dann ich bin ein bisschen nervös. Während meines Bachelor in Kunstgeschichte und Archäologie habe ich gemacht, ich quasi stoppelte in Anthropologie oder visuelle Anthropologie, das bedeutet ethnografische Forschung mit einer visuellen Perspektive und mit visuellen Methoden, so ich filme und fotografiere und auch Zeichen jetzt momentan mit anderen Spezien zu forschen, zum Beispiel Pflanzen und Bienen. Das ist wichtig. Es ist ein bisschen besser als Filmen.
Und gibt es etwas, das dich ganz besonders fasziniert an deinen Forschungen oder an deinen Arbeiten?
Die Komplexität. Anthropologie ist die Art von Komplexität. Das bedeutet, wir forschen nicht einfach los, um zu finden, wenn es gibt zum Beispiel Umwelt, Krieg, Konflikte. Wir suchen keine einfach los, um zu finden, sondern wir suchen alle verschiedenen Perspektiven zu finden, zu verstehen. Und wir bringe alles in einen Tisch und sage, okay, das passiert. Die Menschen haben keine gleiche Perspektive überall in der ganzen Welt und das bei mir fasziniert. Und die Möglichkeit, ich kann auch Environmental Anthropology mache ich. Also ich forsche mit momentan Pflanzen, spezifische invasive Pflanzen, die Eukalyptus in Europa und die Beziehung zwischen Menschen, die haben diese Pflanze in die Landschaft. Und was passiert? Was sagen die Leute? Machen die Leute. Es gibt Leute, die möchten diese Pflanze nehmen und eine heimische Pflanze bringen in die Landschaft. Und ich habe auch geforscht über Bienen und Imkerei in Sardinien, die Land ich komme aus. Und ich finde das so entspannend. Die Anthropologie gebe mir diese Möglichkeit, zu verschiedenen komplexen Dingen zu forschen.
Gibt es einen Unterschied zwischen der Imkerei auf Sardinien und zum Beispiel in Österreich?
Ja! Ja, stimmt. Zum Ersten, die Pflanzen sind nicht die gleich in österreichischen Landschaften und in Sardinien. Und das ist der erste Punkt. Die Imkerei ist immer eine Beziehung zwischen Menschen, Bienen und Pflanzen und Umwelt. Also was passiert mit der Umwelt, zum Beispiel Wetter, Wald, wann die Blumen blühen. Und dann ist eine sehr wichtige Beziehung zwischen die Bienen und die Pflanze und die Menschen, die ImkerInnen sollten das verstehen als Imker. Arbeiter. Es gibt viele, viele Unterschiede. Hier in Österreich es gibt viele Schnee zum Beispiel und die Zeit für die Blumen, für Honig machen, es ist sehr kurz. Ende Juli es gibt gar nichts und die Bienenstock sollten noch einmal verschützt. Aber in Sardinien, wir haben die ganze Zeit eine ganze Jahre mit Bienenmöglichkeiten. Aber jetzt momentan ist es ein bisschen schwierig, weil mit Klimawandel momentan ist es, was passiert? Es ist alles ganz, ganz anderes. Und bei ImkerInnen in Sardinien, es ist sehr wichtig, die sagen, das ist eine sardische Honig zum Beispiel, weil die sind sardische Menschen in einer sardischen Landschaft. Alles sollte sardische sein. Also das ist eine sehr interessante Probleme in Sardinien, in sardischer Imkerei.
Das heißt, du isst auch gerne Honig?
Ja, stimmt, aber nicht alles.
Okay, welcher nicht?
Also ich sammle Honig von verschiedenen Land Land. Ich esse nicht die Honig, wenn man schreibt, eine Mischung von Honig aus zum Beispiel Österreich oder EU und Argentinien oder China oder etwas. Die Mischung sollte die Bienen machen. Also wenn es gibt so viele Blumen und dann die Bienen nehmen diese Nektar und sie machen eine Mischung selbst. Aber wenn die Menschen nehmen verschiedene Honig von verschiedenen Ländern in die Welt, für eine Glas Honig zu machen, sie sollte die Qualität von die Honig ganz trennen, für eine Mischung zu machen. Also sie benutzen zum Beispiel Eis also die chemische Komposition, es ist ganz, ganz anders. Also es ist besser Marmelade dann. Aber normalerweise, ich mache viele Honig.
Ich mag Honig auch sehr. Wir hatten früher auch einen Bienenstock hier auf dem Dachgarten vom Kunsthaus Wien. Also wir sitzen hier ja in der Dachwohnung und haben auch einen Blick in den Garten hinaus. Mittlerweile sind die aber nicht mehr bei uns aus unterschiedlichen Gründen, aber sie haben doch einige Jahre bei uns gelebt und da hatten wir sogar eigenen Honig, den wir dann auch im Shop verkauft haben. Ich glaube, auf einigen Dächern in Wien stehen Bienenstöcke.
Ich glaube, ich habe das gelesen. Es gibt viele mehr tausenden Bienenstock überall in Wien, aber diese urbanische Imker in Wien jetzt ist momentan, glaube ich, ein bisschen wenig, weil ja, Klimawandel auch, es ist eine sehr wichtige Probleme und die Bienen, letzte Jahre zum Beispiel, ich weiß, die Imkerei hier in Wien habe so viele Probleme gehabt mit Bienenstöcke, weiß nicht warum, und in ganz Europa gibt es viele komplizierte Probleme mit verschiedenen Dingen, also Insekten oder die Blumen nicht Nektar haben und dann keine Honig und keine Essen für die Bienen. Die Bienen sollte die Nektar und Pollen essen, nicht Zucker.
So wie die Menschen.
Ja.
Sollten auch nicht zu viel Zucker essen, das stimmt ja.
Ja, stimmt.
In deiner Forschung geht es ja auch oft um das Verhältnis von Mensch und Natur. Wie würdest du dieses Verhältnis heute beschreiben?
Ich denke, das hängt von Ort ab. Also Menschen auf der ganzen Welt beziehen sich auf unterschiedliche Weise und auf die Natur. Die Strichetrennung zwischen dem als Menschen und Natur bezeichnen gilt nicht überall für jeden auf der Welt. Also das bedeutet nicht nur zum Beispiel die Indigenous Populations in South America. Also diese Trennung ist typisch für die westliche Art, die Menschheit und das, was nicht menschlich ist, und das kommt aus einer christlichen und jüdischen Tradition. Dies ist einer der Gründe, warum wir keine klare Lösung für Umweltkonflikte weltweit finden können. Und selbst zum Beispiel in Europa oder zum Beispiel in Österreich betrachten können wir auf den ersten Blick meinen, dass alles das gleiche Idee haben über die Natur, aber trotzdem probieren uns mal Landwirte, Politiker, Umweltschützer, Biologen und Windkraftunternehmen auf einen Tisch alle zusammen und sagen wir, was sollten wir machen hier? Und jedes beginnt zu sagen etwas über Wind in eine komplett verschiedene Weise. Jedes Perspektive ist etwas anderes. Und das, was die Anthropologie macht, versteht diese Komplexität und suchen keine einfache Lösung zu finden, sondern jedes Perspektive und sagen, vielleicht unsere westliche weiße Idee, Philosophie ist nicht die beste, weil wir haben Wissenschaft, aber vielleicht es gibt verschiedene Ways zum Denken und das kann nicht böse oder gut sein, aber trotzdem, es gibt eine Bedeutung, eine Value dort.
Julius von Bismarck zeigt in einigen seiner Werke in der Ausstellung auch, also er spielt oder hält uns auch ein bisschen den Spiegel vor, weil wir als Menschen, vor allem in der westlichen Welt, ja oft glauben, dass wir die Natur beherrschen können. Also es gibt ein Video, wo er das Meer auspeitscht oder er versucht, Blitze zu fangen oder zumindest zu lenken. Also große Naturgewalten, die Kräfte haben, die wir kaum ermessen können, und er stellt sich denen als sozusagen als kleiner Mensch. Und das Ergebnis sieht man dann auch in der Ausstellung. Und dieses Spiel oder dieser Spiegel, der uns davor gehalten wird, das, finde ich, trifft auch das, was du sagst. Also, dass unsere Einstellung zu diesem Begriff Natur auch ein ganz spezifisches Konstrukt ist, das vielleicht in anderen Teilen unserer Welt ganz anders funktioniert.
Ich finde, das ist so Entspannung, die Ausstellung, und wie hat Julius von Bismarck das gemacht? Wie lange ist die Video? So viel Zeit mit diesem, weiß nicht, die
Peitsche,
die Meer. Und als Besucherin, ich bleibe dort. Es ist nicht langweilig. Ich warte, etwas zu passieren. Aber ich verstehe, wir suchen immer einen Konflikt zu finden mit Natur. Und das wie wir machen alles. Wir sollten die Natur kontrollieren. Es gibt einen Fluss, die geht diese Direktion, und da wir machen das nicht, wir möchten etwas anderes dort machen, zum Beispiel eine große Flughafen. Und dann wir sagen, okay, diese Fluss, wir sollten dort bringen. Und dann wir bauen so viele Dinge. Wir möchten immer kontrollieren alles. Aber die Probleme ist nicht, wir können nicht kontrollieren die Probleme, wir sollten eine inzwischen Lösung zu finden. Wir sind ein Teil, wenn wir möchten zum Beispiel die Fluss in eine andere Direktion bringen, vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht in 10 Jahre, aber dann in 20 Jahre, etwas passiert. Was passiert letzte Jahre zum Beispiel in Spanien? Sie haben so viel gebaut, wo die Fluss sollten gehen, und dann, wenn etwas passiert, und ja, es ist eine Probleme. Aber du musst nicht kontrollieren, sondern eine Zusammenlösung zu finden. Wir können auch mit dem Fluss leben, zum Beispiel mit Wasser leben, zum Beispiel Venedig. Sie haben die ganze Zeit in Venedig mit Wasser gelebt. Das ist eine Lösung. Es gibt viele Möglichkeiten.
Das Zusammenleben ist wichtig. Ne?
Ja, ja.
In der Ausstellung geht es unter anderem darum, wie unser Bild von Natur durch kulturelle Bilder und Geschichten mitgestaltet wird. Wie stark sind wir davon geprägt und wo liegen vielleicht kulturelle Unterschiede?
Wie gesagt, die Dichotomie von Kultur und Natur gilt nicht für alles und überall auf der Welt. Die Art und Weise, wie wir unsere Menschheit und die Welt wahrnehmen, ist Ergebnis vielschichtiger Bedeutungen, die sich im Laufe der Geschichte überlagen. Ich bringe ein Beispiel von meiner Forschung, die Bienen und Imkerei. Vor 20 Jahren wurden Bienen weitgehend als stechende Tiere betrachtet. Außerhalb der Blase von Entomologinnen und Imkerinnen wurden Bienen oft als Bedrohung dargestellt. Kennst du der Film Der tödliche Schwarm, der Horror-Movie von 1978, ein Haufen gewalttätige Bienen, die quasi zum Spaß Menschen töten. Das war eine sehr, was ist die Wort, famous Movie.
Ein Blockbuster.
Ja, in die 70er Jahre. Also die Geschichte hinter dieser Angst von Bienen fuhr zu einem Forschungsprojekt in Brasilien. Also dort importierte der Biologe Warwick Kerr im Jahre 1956 Schwärme von Apis mellifera scutellata, der afrikanische Honigbiene. Diese gilt sehr aggressiv und mit einer Tendenz zum Schwärme immer, also nicht möglich zu behandeln, nicht einfach. Aber die Menschen, wo diese Bienen heimisch ist, wissen, wie die Honig machen. Aber trotzdem, die Geschichte sagt, eine Jahre später eine nicht sehr gute Assistent, es ist immer die Schuld von der Assistenten, hat 26 Schwärme entkommen ließ. Weit weg. Und diese Bienen paarten sich schnell mit anderen Apis mellifera Bienen, also andere Bienen, und sie breiteten sich von Brasilien bis in die USA aus. Also langsam, langsam, langsam. Und die USA-Imkerer hätte Angst, weil die sind afrikanische Honigbienen und die afrikanische Honigbienen können sehr aggressiv sein. Es ist ein Problem. Und dann die US-Imkerei, wir sollten denken, ist eine Tochter der europäischen Imkerei. Daher ist die Apis mellifera dort nicht heimisch, sondern wurde von europäischen SiedlerInnen importiert, zusammen mit der Rhetorik der Zähmung der amerikanischen Wildnis. Und dann, als diese afrikanisierte Bienen aus Brasilien, die Brasilien sagte, yeah, jetzt wir haben unsere wichtige Biene, Honigbiene, unsere beste Honigbiene, eine brasilianische Honigbiene, sondern die US-Imkerei sagte, oh no, und jetzt was sollten wir machen, wenn diese afrikanische Honigbiene kommen hier und dann sie nehmen alles, unsere Imkerei, unsere monolithische Imkerei, das ist sehr perfekt. Die Lösung, eine Möglichkeit wäre, eine große Wand zu bauen zwischen Mexiko und Kalifornien. Erinnerst du etwas?
Kommt dir bekannt vor?
Ja, und dann diese Diskurse über Rassismus in der Vordergrund des Bienengesprächs kommen immer. Die afrikanische Bienen betreuen die angeblich monolithische Weise der US-Gesellschaft und die Diskurse über Bienen und Menschen überlappten sich gewissermaßen. Also das ist immer alles so kompliziert. Sie haben über die Bienen, afrikanische Honigbienen gesprochen, aber die Probleme war diese Gesellschaft. Wir sehen, wir möchten nicht die afrikanische, die Probleme war da. Heutzutage haben Bienen eine andere Rolle. Du hast das gesagt. Du hast die Bienenstöcke hier. Also sie haben eine andere Rolle übernommen. Seit ihrem Rückgang heißen wir sie in den Städten willkommen und gestalten diese insektenfreundliche Stadt. Also zum Beispiel in der Haltestelle in Wien, wir haben so viele Pflanzen für die Bienen, bienenfreundliche Pflanzen. Das heißt, wie wir Bienen sehen, verhandelt, wie wir im urbanen Raum leben. Und dann siehst du, es gibt eine enge Beziehung zwischen unserer Art, als Menschen zu leben und unserer Wahrnehmung dessen, was wir Natur nennen. Also es ist immer so eine Mischung.
Das ist eine sehr spannende Perspektive und auch ein spannendes Narrativ, das man in der Menschheitsgeschichte ja doch auch immer wieder mal hat, dass man so das eines nimmt und es für was anderes darstellt, um seine Argumente auch irgendwie darzubringen. Diese Narrative, diese Erzählungen erzeugen natürlich auch Bilder und auch Julius von Bismarck arbeitet sehr, sehr stark mit Bildern, egal ob sie jetzt Videos sind oder Fotografien oder andere Installationen, und er arbeitet auch ganz bewusst damit. Also er spielt auch ein bisschen so mit der Ästhetik von diesen gewaltigen Bildern. Wie würdest du sagen, sprechen solche Bilder unsere Wahrnehmung an und wie können solche Narrative vielleicht auch geändert werden? Also wie kann Kunst uns helfen, da auch mal andere Perspektiven und andere Erzählungen auch zuzulassen?
Also das ist eine sehr gute Frage, weil in Anthropologie jetzt, wir haben viele, viele Diskussionen über diese Probleme. Also wir sind in die Anthropozän und wir sollten etwas machen, was sollten wir tun? Und in Anthropologie, es gibt viele AnthropologInnen, die machen Forschung zusammen mit KünstlerInnen und die forschen, eine verschiedene Perspektive zu bringen in diese Beziehung zwischen Menschen und Natur und vielleicht keine mehr diese Trennung zwischen diesen zwei Ideen, okay? Und ich finde die Ausstellung von Julius von Bismarck sehr, sehr wichtig in diesem Ziel, weil er benutzt so viele klassische Dinge, zum Beispiel die Linien, Lichter. Also das sind die ersten Dinge, du lernst als Künstler, beginnst du etwas machen und sehr typisch, wir haben diese Beziehung gebaut in Vergangenheit, zum Beispiel denkst du Bernini, also die Lichter geht in eine spezifische Ziel und sage etwas über die Beziehung zwischen die Menschen und die Gott. Zum Beispiel. Es ist so wichtig in Julius von Bismarck, dass er benutzt diese klassischen Dinge, diese klassische Tool, aber in eine ganz, ganz andere Richtung. Und dann wir denken immer die ganze Zeit, was sollten wir tun? Es ist diese Beziehung, wir möchten in unsere Zukunft bringen. Es ist die einzige Weise zum Leben oder vielleicht wir können etwas anderes machen. Wir reflektieren. Er macht das, weil er benutzt diese klassischen Dinge. Wir verstehen diese Sprache, diese grafische Sprache.
Das ist sehr gut auf den Punkt gebracht, ja. Das stimmt.
Visuelle Anthropologie.
Genau. Du hast das eher schon angesprochen mit auch dem Licht. In der Ausstellung sehen wir Werke, in denen Feuer nicht nur als Bedrohung, sondern auch als Teil eines Kreislaufs dargestellt wird. Wie siehst du diese Umkehr von der Natur als große Macht, die uns bedroht, hin zu einer Natur, mit der wir in Beziehung stehen?
Julius von Bismarck-Werk fordert uns auf, eine andere Standpunkt einzunehmen. Sowohl physisch in der Ausstellung als auch metaphorisch in unseren Köpfen. Natur ist nicht länger etwas da draußen, sondern wir sind in sie eingetauscht. Sie ist weder gut noch böse, sondern vielmehr ein integraler Bestandteil unseres Lebens. Das ist einer der außergewöhnlichen Aspekte dieser fantastischen Ausstellung. Ich finde das. Und das gelingt ihm in alles, was habe ich gesagt, die Linien, die Lichter, so viele Aspekte, die wir sehen. Und wir nehmen eine ganz, ganz andere Position aber trotzdem in eine Sicherheit. Wir sind Teil, wir sind neben, was Julius von Bismarck gemacht hat. Wir sind dort mit der Künstler, zum Beispiel in dem Video von der Petsche. Und wir denken, wir sind mit der Künstler, aber trotzdem, wir sind in einer sicheren Position. Wir sind in Wien, im Kunsthaus Wien, und wir bleiben hier in einer privilegierten Position, glaube ich. Also das ist, ich finde, es ist so Entspannung. Weißt du, in Anthropologie, wir reflektieren über die Beziehung zwischen, in visueller Anthropologie, zwischen die Fotografie, die Leute, die Besucher oder schauen die Fotografie oder Video, was sage, und die Körper von die EthnografInnen. Und wenn du etwas schaust, zum Beispiel eine Filme, der hat eine EthnografInnen gefilmt, du in diese Situation nimmst die Körper von der EthnografInnen. Also du bist da. Es gibt nicht nur die Körper oder die Dinge, der Ethnograf hat gefilmt oder fotografiert, sondern du fühltest auch die Körper von diesen Menschen. Also das finde ich mit Julius Bismarck, es ist sehr, sehr wichtig, und ich finde das eine sehr interessante Beziehung. Er kann bauen mit den Besucherin. Wir fühlen uns ein Teil von der Kunstarbeit.
Ich würde jetzt schon zum Ende kommen, weil ich glaube, dass das jetzt ein sehr guter Abschluss ist. Du hast es auch gut zusammengefasst. Und wir sehen es auch bei unseren BesucherInnen, die die Ausstellung besuchen. Das ist so ein ganz eigenes, es nimmt einen mit. Also die Werke lassen einen nicht kalt, sondern man nimmt wirklich unterschiedliche Perspektiven an. Und das ist eigentlich sehr schön und finde auch der Sinn und Zweck einer Ausstellung in diesem Format. Greka, wenn du eine Einladung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten möchtest, worauf können sie sich bei dem besonderen Tag, nämlich am 14. Jänner 2026, die Tour mit dir im Dialog, worauf kann man sich da freuen? Was gibt's da zu erwarten, zu hören, zu sehen, und was wird man da mit dir erleben?
Ich glaube, danke des Werks von Julius von Bismarck können wir eine Reise antreten, um die Welt zu erfahren. Es ist, als ob wir die natürlichen Aspekte von der Welt in unsere Hände nehmen und mit ihnen spielen könnten. Und das finde ich, was wir sollten erwarten für im Dialog. Und wir können auch denken, ein paar Fragen vielleicht. Wie wollen wir in dieser Welt leben? Wollen wir weiterhin kämpfen in dem törichten Versuch, die Natur zu bändigen? Oder gibt es ein anderes Weg, der es uns möglich in Zeiten der Krise zu gedeihen. Vielleicht wir können sprechen, über diese eine Lösung zu finden in unserem kleinen Leben.
Vielen Dank. Das heißt, wir freuen uns schon mit dir auf diesen Dialog. Bringt eure Fragen mit. Noch ein kurzer Hinweis. Am Mittwoch, dem 14. Jänner 2026, Start 18 Uhr, findet die Führung im Dialog statt. Und wir freuen uns auf euch. Bleibt neugierig. Bis bald.
Kunststoffe ist eine Produktion des Kunsthaus Wien. Moderation und Redaktion Irene Wolfram. Redaktion, Produktion und Regie Sarah Trepte. Grafische Gestaltung Chin Chin. Podcast-Jingle Dominik Grünanger.